entweder wird sie Datenspeicher zugeschrieben, beim App-Befehl ist das aber nicht der Fall, das heißt, ich will das jetzt dazu gebrauchen, Memory, sondern stattdessen wird es hier weitergeleitet. Es wird nicht der Wert hier genommen, der ausgegeben wird aus dem Speicher, sondern weil wir mal ausgerechnet. Und jetzt kommt das ins Spiel, was wir vorhin hatten. Es wird zurück gespeist hier an Data und das R3 kommt auch jetzt. Also R3 mit dem Ergebnis, das heißt also, in dem Fall würde dann R3 auch wieder auf, vorne bei Write Register. Und die 15 taucht auch auf. Die 15, das ist das Ergebnis von 10 plus 5, ne? Was die alle ausgerechnet hat. Und das kommt an, an das Signal, an den Graph, an den Chart. Und zeitgleich kann gleich der nächste Befehl hier kommen, der 3 Tage später ausgelesen wurde und kann Register auslesen. Das heißt also, wir brauchen hier auch einen Registerspeicher, wo wir gleichzeitig lesen können und gleichzeitig speichern. Wenn wir die 15 sagen, die würde dann hier reingeschrieben werden. Okay, jetzt erklären wir noch ein bisschen die anderen Pfade, die es hier gibt. Das wäre jetzt der normale App-Befehl, der ist ein bisschen schwer. Dann machen wir mal. Und wir haben ja, eins nochmal, müssen wir mal festhalten, eine sogenannte Load-Store-Architektur, weil es heißt das? Ich frage jetzt nicht mehr hin, sondern es alle Operanden bei arithmetischen und logischen Befehlen sind im Register. Sowohl die Quelloperanden als auch die Zieloperanden sind alle im Register. Und wenn sie nicht im Register sind, was nicht wieder sein kann, weil man die Anzahl der Register viel kleiner als die Daten, die braucht, dann müssen sie da explizit hingebracht werden. Explizit durch einen Ladebefehl, einen Load-Befehl. Die Ergebnisse, die nicht in den Registern gehalten werden können, die müssen zum Speichern, in den Speicher zurückgeschrieben werden, und zwar durch einen expliziten Store-Befehl. Deswegen Load Store Architektur. Okay, jetzt machen wir doch mal zum Beispiel einen Ladebefehl. Load R3 aus Speicher an der Adresse X. Achso, Sie brauchen ein Mikro.
Sie brauchen auch eins. Jo. Alles klar, bitte. Eingeschaltet ist es schon, ne? Haben Sie? Ja. So, also, dann klappt jetzt auch die Aufnahme. Alles verdrahten hier. Ja. Genau. Also, es geht um Load-Befehl. Dann kommt hier jetzt ein Load-Befehl rein. Der schleift, der braucht die Register eigentlich gar nicht. Der muss gar nicht auf die Register erstmal zugreifen, ne? Sondern lade heißt, lad was aus dem Speicher, bitte. Und dann geht das hier unten, wird hier unten vorbeigeführt in den nächsten Register. Es wird hier einfach, das brauchen wir ja auch nicht. Ja, geht dann hier da vorbei. Und dann die Adresse. Warten müssen wir auch nicht schreiben. Sondern, das wäre beim Store-Befehl, sondern wir lesen einfach das Datum hier aus. Und jetzt kommt eben nicht das Ergebnis von hier, sondern dieses Ergebnis, was wir ausgelesen haben, kommt zum Zuge und wird hier wieder zurückgeschrieben unter der Adresse. So halbwegs klar, wie es funktioniert? Ja. So funktioniert also das mit dem Ladebefehl. Da brauchen wir eben dann diesen unteren Zweig hier. Okay, und wie ist es dann mit dem Store-Befehl? Store, drehe es mal um, mx nach, nee, machen wir so. Ja, nicht so. Und jetzt machen wir das Ganze so. Store, 3 nach memx. Okay, Naja, hier ist es dann eben so, jetzt greift er dieses A3 da zum Beispiel ab, liest eben ein Datum aus, das wäre jetzt beispielsweise jetzt ein Data 2, dann geht das hier da rein und muss eigentlich hier gar nicht verwendet werden, weil wir brauchen die Alu nicht dafür, sondern es wird auch hier runtergeführt. Jetzt allerdings wird unter der Adresse, die auch wieder mitgeführt wird, in den Pipeline-Registern, das sind die blauen Pfade da, wird das halt unter der Adresse abgelegt. Na, klar. Okay, dann haben wir diesen Teil da unten erledigt. Jetzt brauchen wir noch den Teil da oben. Für was ist dieses Add da zuständig? Und das wäre jetzt beispielsweise bei Jump-Befehlen. Jump also an die Adresse X. Ja. Und okay. Ja, der Befehl wird ausgelesen. Ein Jump-Befehl, der muss jetzt die Register erst einmal nicht interessieren. Dann geht es hier da oben hin. Ah ja, genau. Jetzt erfolgt eine Erweiterung, das ist MIPS-spezifisch, von 16 auf 32 Bit. Warum? Weil dieser Addierer halt eben auf 32 Bit-Adressen arbeitet. Und jetzt kann Folgendes passieren. Jetzt kann zum Beispiel die Adresse, kommt dann vor hier unten, wird direkt übernommen, dann wird es mit 0 addiert. Oder aber ich mache so etwas wie Jump-Adresse X plus einen Offset. Das waren, wenn Sie sich noch erinnern, das ist Jump mit Displacement, so hieß das, diese Adressierungsart. Grau haben wir die gemacht. Das ist nichts anderes, dass auch zu einer Adresse nochmal bestimmte Offset dazu addiert wird. Naja, das kann man jetzt zum Beispiel machen, weil dann ist Adresse X der Anfang von einem Feld. Und Offset wird dann halt im Laufe der Berechnung immer wieder mal inkrementiert und ist dann der Zeiger in dieses Feld. Und dann erfolgt die Adressrechnung hier. Und dann wird die hier zurückgegeben. Okay, also der obere Teil hier, dieser Addierer und dieser Pfad, ist für die Behandlung von Sprungbefehlen. Eine Sache fehlt jetzt hier, die ist bewusst nicht eingemalt. Das sind die ganzen Kontrollsignale. Sie sehen sie jetzt nur in den Datenpfad. Die ganzen Kontrollsignale, die einfachen noch, die hier an die Multiplexer gehen, die jetzt aber zum Beispiel auch dieses Zero-Signal dann da irgendwie auswerten und sagen, aha, der Vergleich ist tatsächlich auf Null ausgegangen. Das heißt, das hier, dieses Zero-Signal müsste dann da eigentlich sogar irgendwie zurückgeführt werden zu dem Multiplexer und dem zu steuern, um zu sagen, nimm die nächste Adresse, die aus dem bedingten Sprung berechnet wurde. Oder wenn es ein unbedingter Sprung ist, dann übernimm einfach die Adresse. Das könnte man natürlich dann auch gleich einfacher machen. Könnte man hier dann noch irgendwie abgreifen. Okay, nur eine ganz kurze Bemerkung am Rande. Den habe ich, glaube ich, immer wieder schon mal gezeigt. Das ist so ein Chip, den haben wir tatsächlich mal gemacht im ASIC, in der ASIC-Vorlesung. Warum zeige ich den hier? Das ist also schön vergossen, da ist ein Fenster mit drauf, da müsste eigentlich kein Glasfenster mit drauf sein. Das ist nur deswegen gemacht, damit Sie den Chip sehen. Und das haben schon mal gesehen, ich gebe nochmal durch. Da in der Mitte, das ist der Chip, warum zeige ich den jetzt genau? Also der ist sozusagen von Kommilitonen von Ihnen gemacht worden. Die haben natürlich schon einiges vorgegeben, ein VHDL. Und warum zeige ich den? Der implementiert genau so ein Teil. Also wir haben mehr oder weniger die ganzen Beschreibungen aus dem Textbuch vom Hennessy hergenommen für die MIPS. Und es ist dann halt, da ist das alles schön beschrieben im Lehrbuch, wie die einzelnen Phasen dann konkret umgesetzt werden. Noch mehr im Detail, als ich das jetzt hier in 5 bis 10 Minuten gemacht habe. Und dann haben wir die halt in VHDL geschrieben, simuliert. Da sind viele Dinge schon vorgegeben worden. Man kann nicht von Studenten im höheren Bachelor oder im Master erwarten, dass die aus dem Stand heraus da mal so eine CPU machen. Das geht natürlich nicht. Da sind schon ein paar Dinge vorgegeben. Und dann ist das aus dem VDL wurde dann ein Chip direkt synthetisiert. Und bei unserem Haus- und Hofpartner, der L-Foundry aus Landshut, kann man das in 130 Nanometer für 4.000-5.000 Euro realisieren lassen. Das ist jetzt nicht der High-End-Prozess, aber darum geht es ja hier auch nicht. Und die Die 4.000, 5.000 Euro haben wir dann auch aus Studiengebühren finanziert. Also die müsst ihr jetzt nicht vom Lehrstuhl zahlen. Ne? Aber immer, das ist eine tolle Sache, oder? Können Studierende tatsächlich mal ihren eigenen Chip machen? Der ist gelaufen, ja. Der ist gelaufen. Ob der jetzt hier läuft, den habe ich schon so oft in der Hand gehabt. Aber der ist dann gelaufen. Und ich muss dazu geben, ich glaube, also den Kurs macht der Marc Reichenbach und seine Hardwaregruppe und die Hardwaregruppe am Lehrstuhl 3. Ich glaube, der Test danach, der konnte dann nicht mehr mit den Studenten durchgeführt werden, weil das müsste dann, das dauert ja ein bisschen, bis der Chip dann kommt. Ne? Und das hätte dann im nächsten Semester passieren müssen. Und wir können sie ja nicht, wir könnten ja auch 50 Semesterwochenstunden nur mit Rechneraktur begleiten, ne? Aber dann im Wintersemester nochmal einen Kurs zu machen. Jetzt Test von Chips. Okay, das wäre natürlich dann, das Testen, das ist ja nochmal eigene Wissenschaft für sich. Okay. Aber der ist wirklich gelaufen. Ich weiß nicht, mit welcher Taktfrequenz. Also, wie gesagt, das kam jetzt nicht darauf an, da einen Weltrekord aufzustellen, sondern es ging halt nur mal das Gefühl zusammen, wir haben auch wirklich einen Job Design. Okay, also mit der Pipeline, auch wenn ich die jetzt so im Detail erklärt habe, wir werden jetzt in Zukunft dann mehr wieder in der Rechneraktur hier abstrakt zugreifen. Und da ist die zu sehen. Jetzt schauen wir uns mal so Beispiele für strukturelle Hemmnisse an. Der Strukturasset, nur ein Speicherport sei gegeben. Und der Befehls- und Datenspeicher sei gemeinsam. Das heißt, also, wenn wir auf Memler zugreifen, dann, das war dieses hier, dann ist das jetzt nicht nur der Datenspeicher, sondern wäre auch noch der Befehlsspeicher. Das wäre natürlich dann ganz schlimm. Ein Beispiel ist jetzt hier mal so gemacht. Dann laden wir mal Ladebefehl. Ne? Also das heißt, lade, wir wollen es aus dem Speicher holen. Dann greifen wir erst einmal den Ladebefehl, also die Instruktion an sich ab. Dann greifen wir auf die Register zu, wobei der Ladebefehl jetzt nicht hier an der Stelle erst einmal nicht braucht. Die Alu brauchen wir auch nicht. Aber jetzt greift er auf den Datenspeicher zu, ja. Und in der Zwischenzeit ging es natürlich weiter. Instruktion 1, Instruktion 2, Instruktion 3. Immer wenn wir hier so eine Spalte darunter gehen, da sehen wir also alle Befehle, die zu einem Zeitpunkt, zu einem festen Taktzeitpunkt betroffen sind. Und da ist die Instruktion 3, die möchte auch auf den Speicher zugreifen. Und das geht natürlich nicht, wenn ich tatsächlich nur einen Port hätte. Ne? Aber die sind schon so ausgelegt, dass mehrere darauf zugreifen können gleichzeitig, sonst gäbe es hier ja ständig Kollisionen. Gut, das wäre also jetzt ein Beispiel für ein Strukturhazard, strukturelles Hemmnis, Strukturhazard. Neben dem einfachen, die offensichtlich sind, Strukturprobleme, wie dass ich nicht 5 Additionen gleichzeitig ausführen kann, wenn ich nur 3 Addierwerke habe. Okay, ja, was tun, wenn ich jetzt keinen Multiport-Speicher habe? Das wäre sozusagen die Holzhammer-Lösung. Ich müsste hier mit Stall die Pipeline einmal anhalten. Beispielsweise Instruktion 1 hier, der greift jetzt auf die Register zu. Und Instruktion 1 würde nicht den Speicher benutzen, weil es eben die Werte erstmal ins Register zurückschreibt. Dann macht sie hier einen Bypass sozusagen. Die Instruktion 2 ist im Alu, dann könnte ich hier jetzt wieder auf den Speicher zugreifen. Aber ich müsste eben die Pipeline hier, um einen Takt anhalten und dann erst im nächsten Takt kommt für die Instruktion 3 der Zugriff auf den Speicher. Das funktioniert, ist aber schlecht. Warum? Weil wir natürlich Taktzyklus verlieren. Ja? Das ist sozusagen die Holzhammerlösung. Also Lösung, in der Dekodierphase werden die Schreibzugriffe protokolliert und dann weiß er schon, da tritt, also der will da auch auf den Speicher zugreifen, aber ich habe schon jemanden drin, der will zu dem Zeitpunkt auch auf den Speicher zugreifen, also muss ich leider die Pipeline anhalten. Das heißt, der wird dann vorne hier schon um eine, beim Dekodieren wird er hier dann schon zurück gehalten mit dem Stall. Das möchte ich natürlich nicht. Okay. Kommen wir jetzt zu diesen Steuerungshazards, also zu den Problemen da hier. Ne? Ja, die will ich jetzt heute behandeln, 45 Minuten habe ich noch Zeit. Okay, ja, welche Maßnahmen gibt es da? Und die Antwort lautet spekulative Befehlsausführung. Das habe ich in der Grau schon mal gesagt. Was macht ein moderner Prozessor? Der würfelt. Der würfelt tatsächlich, da kommt dann so eine kommt also so eine Sprunganweisung daher. Der unbedingte Sprung ist ja unproblematisch. Beim unbedingten Sprung, den muss ich unbedingt machen. Der ist nicht an eine Bedingung geknüpft, sondern dann würde ich nur die Befehlsholphase verlieren. In der Dekodierphase stelle ich fest, ah, unbedingt der Sprung, sofort den PC neu schreiben, bitte. Da muss ich nicht noch warten, bis in die Exekutionsphase komme, um dann den PC neu zu beschreiben. Ne? Also da würde ich nur einen Takt verlieren. Aber beim bedingten Sprung, der bedingte Sprung ist halt hässlich, weil er ist an eine Bedingung geknüpft. Und jetzt ist die Pipeline halt nun mal so und schwierig, jetzt da irgendwelche Umwege da außen rum zu machen. Muss ich halt warten, bis er in die Ausführungsphase kommt und erst dann ist die Bedingung ausgewertet und ich weiß, ob ich springen muss oder nicht. Das ist zu spät. Deswegen sagt der Prozessor vorher, springe ich oder springe ich nicht. Er würfelt in dem Sinne und er würfelt eben recht gut. Gut, ja, da gibt es also verschiedene Varianten. Die eine Variante, da würfelt er nicht, das ist die mehrfache Befehlsströme. Das gab es bei diesen EPIC-Architekturen. Weiß nicht, welche Prozessorarchitekturen aktuellen das auch haben. Was sagen die? Mehrfache Befehlsströme, die sagen, ach, wir haben eh so viele Transistoren. Ich soll springen oder ich soll nicht springen, ich mache einfach beide Zweige. Für beide aus. Und dann, wenn ich weiß, ob ich hätte springen sollen oder nicht, dann verwerfe ich den einen Zweig und den anderen übernehme ich. Das heißt, ich rechne sozusagen auf Schattenregistern in der Zwischenzeit. Das sind die mehrfachen Befehlsströme. Die haben dann auch noch, das hat einen Vorteil, ich muss mir keine Gedanken machen über die Sprungvorhersage. Hat halt den Nachteil, ich brauche natürlich mehrere Strukturen doppelt. Was ist denn, wenn in der Verzweigung wieder eine Verzweigung auftritt? Ja, da wieder. Es gibt so Untersuchungen, dass keiner so krank in Anführungsstrichen programmiert, dass er mehrere als Ifs and Else-Verzweigungen hat mit 6 Stufen. Gibt's nicht, ne? Programmieren sie dann auch, kriegt da keiner mehr durch. Ne? Also könnte man diesen Worst Case vorsehen, aber das ist natürlich dann alles, kostet natürlich alles Platz auf dem Chip. Okay. Deswegen gibt es in der Regel eine Sprungvorhersage oder Verzweigungsvorhersage. Und die gibt's, da unterscheidet man zwischen einer statischen und einer dynamischen. Statisch heißt, die ist vorneweg schon mehr oder weniger festgelegt. Ich entscheide immer nach Branch Taken, Branch Not Taken oder bei Opcode. Und da kommt man bis maximal 75% Trefferquote. Und deswegen nimmt man die in der Regel eigentlich nicht. Nur wenn ich von vornherein schon einfache Probleme habe, also moderne Prozessoren, Hochleistungsprozessoren haben natürlich eine dynamische Sprungvorhersage. Und da gibt es 3 Varianten, den Branch Loop Buffer, den Branch Prediction Buffer und Vorhersage durch Sprungzielpuffer. Und ja, das ist die Branch History Tabelle oder gleich der Branch Target Buffer. Die unterscheiden sich eigentlich nur noch, ich werde es dann auch noch genauer noch sagen. Branch History Tabelle, die sagt, muss ich bei dem Befehl springen oder nicht, ja oder nein? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn er sagt, ja, springe, dann ist der Branch-Target-Buffer in dem Sinne noch eine Optimierung, indem er gleich das Ziel, wohin gesprungen werden soll, mitspeichert in diesem Puffer. Da muss ich erst noch nicht mal den Befehl, wenn ich sage, ja, springe, wenn die History-Tabelle sagt, ja, springe, dann muss ich erst nicht noch wieder zurück in die Befehlsholphase gehen und den Befehl holen, sondern dann steht gleich das Ziel, wo ich hinspringen soll, da noch besser, vielleicht sogar gleich der Befehl, wo ich hinspringen soll. Dann brauche ich den nicht noch einmal mehr dekodieren. Okay, aber die Variante, die Entscheidung, so muss ich sagen, die Methodik, um die Entscheidung herbeizuführen, springe oder springe nicht, ist das gleiche wie bei History-Tabelle. Das ist einfach nochmal eine Optimierung, dass ich dann halt gleich im Idealfall sogar den Binärcode bekomme, des Befehls, zu dem ich hinspringen möchte. Ja.
Verplant, aber können Sie nochmal den Unterschied zwischen Vorhersagebuffer und Zielbuffer?
Den da hier?
Ja.
Den habe ich noch nicht gesagt. Ach so. Moment, Vorhersage durch welchen meinen Sie jetzt?
Der Unterschied zwischen 32 ungefähr, also Vorhersagebuffer und Zielbuffer.
Vorhersage, das habe ich noch nicht gesagt. Okay. Genau, da ist der Unterschied. Ja, das ist im Prinzip auch, dass ich versuche, mit entsprechenden Bits die Vorhersage zu treffen. Und beim Sprungzielpuffer ist das Sprungziel gleich mit abgelegt. Und hier ist es nur an den Befehl geknüpft. Okay, aber das ist fast auch wieder von der Methodik her das Gleiche. Der Branch Loop Buffer, da mache ich so, dass das ist ein bisschen so von den Caches übernommen. dass beim Cache hole ich ja auch, wenn ich auf eine bestimmte Adresse zugreife und die ist nicht im Cache, hole ich nicht nur diese Adresse, sondern hole gleich immer die nachfolgende mit dazu. Und das macht man hier ähnlich. Wenn ich irgendwo hinspringe, dann hole ich eben nicht nur den einen Befehl, wo ich hinspringe, sondern gleich die nächsten mit hinzu. Das mache ich im Cache sowieso, aber in diesem Loop-Buffer mache ich es explizit und nehme vielleicht nicht nur 4 Byte, sondern ich nehme gleich, ja, danke, sondern ich nehme gleich mehrere, nicht nur 4, sondern was weiß ich wie viele, weil ich dann vielleicht gleich die ganze Schleife, häufig springe ich an Schleifen hin und her, dann hole ich mir gleich die ganze Schleife in einen speziellen Puffer. Okay, das schauen wir uns jetzt aber dann nochmal genauer an. Und dann die verzögerte Verzweigung, das ist dann der Abschluss, das Delayed Branch. Okay, also Probleme bei Sprüngen, Verzweigungen, Aufrufen und Rücksprüngen. Diese Befehle stellen also Abweichungen vom sequentiellen Programmfluss und damit einen Steuerungshazard dar. Klar. Okay, der Befehlszähler muss explizit mit einem neuen Wert geladen werden. Im ungünstigsten Fall erst nach Berechnung und Auswertung einer Fallunterscheidung. Und vielleicht sogar noch eine Adressrechnung, die noch durchgeführt werden muss, na, falls da irgendwie noch so indirekte Adressierung passiert und solche hässlichen Dinge. Und also das kann dann eben erst passieren, nachdem der Befehl, dieser bedingte Sprungbefehl an eine Bedingung eben geknüpft, durch die Allo gereist ist. Und das passiert halt nach der Dekodierung erstmal, nach dem Holen erstmal ein bisschen später. Genau. In der Regel ist es nicht innerhalb der Phase des Taktes, der für die Befehlsholphase vorgesehen ist, zu bewerkstelligen. Folge, wir müssten das Teilwerk aussetzen. Das wäre wieder die Holzhammer-Methode. Kommt der bedingte Sprung rein, oh, er entdeckt einen bedingten Sprung. Pipeline sofort anhalten, nichts, rien ne va plus, nichts geht mehr am Eingang. Wir warten den Befehl, der wird in die Pipeline weitergegeben, sonst nichts. Und es wird gewartet, bis eben der Befehl, die Bedingung ausgewertet ist. Das werden lauter Stalls einsetzen. Schlecht. Ja, Nachfüllen des Fließbandes mit neuen Befehlen wird unterbunden, bis der Folgebefehl klar ist. Also mehrere Takte sind natürlich dann verloren. Das wollen wir eigentlich nicht. Und genau, das wollen wir vor allem deswegen nicht. Diese Beispiel-Pipelines, die jetzt aus dem Hennessy rausgenommen wurden, mit 4 oder manchmal 6 Phasen, das sind ja in dem Sinne Leer-Pipelines. Was hat eine reale Pipeline? Die hatte mal beim Pentium bis zu 32 Stufen. Dann sind sie davon wieder abgegangen, weil sie natürlich auch diese vielen Pipeline-Register damit führen müssen. Das kostet alles, Fläche ist vielleicht gar nicht mal so sehr das Problem, aber alles auch Energie. Und jetzt ist man so bei knapp über 20. Wie viel weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kriegt man es irgendwo raus bei Intel. Das ist ein Verraten, wie viel es das genau sind, aber so knapp über 20. Dummerweise ist die ALO ziemlich weit hinten, so in Position 16, 17. Das heißt also, vielleicht auch bei 18, vielleicht auch bei 15, das ist auch noch immer schlimm genug. Das heißt, 14 Befehle sind in der Pipeline, die alle unnütz sind. Wir müssten erstmal 14 Takte warten, bis sie eine Entscheidung treffen können, springen oder nicht springen, das ist zu viel. Okay. Ja, kommen wir zu dieser mehrfachen Befehlsausführung. Also beide Zweige werden gleichzeitig ausgeführt. Ein Ergebnis wird behalten, das andere wird verworfen. Probleme, weitere Verzweigungen können auftauchen, zusätzliche Pipelines sind erforderlich und damit wächst auch die Gefahr von Strukturhazards. Ja, dass die dann wieder mehrere Addierer gleichzeitig brauchen und so viel sind nicht da. Also da müssen wir auch wieder Stalls einführen. Also das ist auch nicht ganz die Königslösung. Okay. Kommen wir also als erstes zu 1-2-2, zu der statischen Sprungvorhersage. Und da gibt es die Strategie, auf Englisch, Branch Not Taken. Der Sprung wird nie ausgeführt. Es kommt also so ein Sprung daher, ein bedingter Sprung, und wir ignorieren einfach die Sprungadresse. Wir führen stur den nächsten aus. Das ist natürlich am einfachsten zu implementieren, weil das sequentielle quasi natürliche, vom Compiler vorgegebene Programmablauf nicht verändert werden muss. Ja. Und so in aller gröbster Näherung betrachtet, könnte man sagen, das ist okay, ne, wollen wir springen oder nicht springen, 50-50, wahrscheinlich 50-50, das ist aber nicht. Ja. Okay, deswegen, Branch Taken, Sprung wird immer ausgeführt, Studien, in mehr als 50% der Fälle wird Sprung aus durchgeführt. Warum es dazu eine Studie bedarf? Okay, da kann man es genau quantifizieren. Warum? Naja, ne, Schleifen. Wir haben ja viele Schleifen im Programm und dann kommen wir ans Schleifenende. Wir springen viel häufiger wieder am Anfang, als dass man aus der Schleife rausgeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass also am Schleifenende ein Rücksprung zum Schleifenanfang genommen wird, ist viel höher, als dass wir die Schleife verlassen. Wir programmieren in der Regel nicht Vorschleifen vor 0 bis 1. Ne? Macht keinen Sinn. Und dann könnten wir es auch gleich nacheinander hinschreiben. Dann brauchen wir eine Vorschleife schreiben. Und bei While- und Repeat-Schleifen, wo wir nicht genau wissen, Repeat-Until-Schleifen, wo wir nicht genau wissen, wie viele Zyklen wir in der Schleife haben werden, ist es aber auch in der Regel häufiger so, dass wir erst ein paar Mal da in der Schleife herumrennen, bis die Bedingung erfüllt ist. Also ist immer ganz gut beraten, wenn wir die Strategie Branch-Taken nehmen. Ja, das ist auf jeden Fall vorzuziehen, falls der Aufwand für das Beschaffen des nächsten Befehls bzw. des Befehls an der Verzweigung identisch ist. Okay. Ja, und dann gibt es noch eine Verbesserung, die Strategie Branch by Opcode. Und die schauen sich an, welche Bedingungsoperation ist denn gegeben. Zum Beispiel habe ich Gleichheit. Prüfe ich R1 gleich R2. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich gleich ist, ist geringer, als dass es ungleich ist. Also entscheide ich hier mal auf ungleich und das heißt, ich springe nicht. Oder bei Größe, da gibt es dann auch Studien, kann man dann halt viele, viele Programme sich angucken und dann mitprotokollieren, bei welchem Vergleichsoperator größer gleich, habe ich schon erwähnt, kleiner gleich oder kleiner, wird, ist der erfüllt oder nicht. Und je nachdem sage ich, ich springe oder springe nicht. Von der weg schon, sagt der Compiler. Ja. Und gibt es eben auch eine Studie, laut der Rechnerarchitekturbibel, Hennessy Patterson, steht da drin, man kommt ja auf manchmal sogar ja um die 75%, manchmal sogar mehr 75%. Auch nicht schlecht. Ne? Immer ein Dreiviertel aller Fälle schon mal richtig mit unserer statischen Sprungvorhersage. Das genügt uns aber noch nicht. Ja? Moderne Prozessoren schaffen weit mehr als 95%. Enorm. Ne? Das liegt wirklich nur an den Schleifen. Ansonsten wären das ja Magier. Und deswegen brauchen wir eine dynamische Sprungvorhersage, aber vorneweg erst nochmal dieser Branch-Loop-Buffer, auch manchmal als Branch-Target-Cache bezeichnet, da gehen wir mal die Begrifflichkeiten, finde ich, ein bisschen durcheinander, je nachdem welches Buch das man guckt. Also nicht nur ein Befehl speichern, sondern eine Folge von Befehlen einer Schleife und damit Beschleunigen der Befehlsholphase im Falle der Entscheidung Sprung in der Dekodierphase. Ja. Also das heißt, oder dann später Dekodierphase, ja okay, und das ist auch schon mal eine kleine Optimierung, die man vorne wegnimmt, dass man eine Allo, eine kleine Allo für Vergleiche in die Dekodierphase tatsächlich mit einbaut für solche bedingten Sprünge, um gleich mal gleich, größer und sowas vorne weg abzutesten in der Dekodierphase und nicht erst zu warten, bis ich später in die eigentliche Allo komme. Das macht man auch manchmal. Okay, ja, was da dahinter steckt, ist, Befehle werden einzeln oder blockweise aus dem Befehlsspeicher, zum Beispiel den Cache, in einen Verzweigungsschleifenpuffer, also manchmal bemühe ich mich, deutsche Worte zu nehmen, ne, kommen manchmal ein bisschen komische Ungetüme raus, also Verzweigungsschleifenpuffer, okay, ne, ja, ist doch in Ordnung, oder? Das vielleicht klingt ein bisschen ungewohnt, Verzweigungsschleifenpuffer, okay, Sie können auch Branch-Target-Buffer sagen. Branch-Target-Cache oder sowas. Okay, wo ist der nochmal eingeordnet zwischen dem Instruktionsregister und dem Befehlsspeicher liegend? Also der ist nochmal so eine Art Cache der Level 0, ne, wo das so nicht heißt. Und der Puffer ist nach dem FIFO-Prinzip organisiert. Das heißt also, wenn das jetzt der Befehlsspeicher-Cache wäre, das wäre so eine Cache-Zeile. Das sind gleich vier Befehle zum Beispiel. Mal, naja, gut, eine Befehlszeile ist 64 Byte lang. Ja. Und ein Befehl sind 4 Byte. Könnte ich mir gleich beim 32-Bit-Befehl, könnte ich mir gleich 16 Befehle da mal rausziehen. Ne? 16 mal 4 ist 64, ja genau, 64 Byte ist 32 Byte, das ist bei den Intels, genau. Also 32, 4, 8. Also kann ich mir gleich 8 Befehle, würden da 8 Befehle hier stehen. Und jetzt hole ich eben nicht nur die 8 Befehle, sondern ich hole gleich 24 Befehle zum Beispiel. Und lese die dann, ne, in einem Schwung hier ein. Und die werden dann alle nacheinander abgearbeitet. Befehlszähler, na, da holt er sich die ersten 4 Pakete hier raus. Und dann geht es hier voran. Okay. Und dann nochmal. Ja, diese Animation, das ist in 5 Sekunden oder 15 Sekunden haben wir sie gezeigt, wie sie die gemacht haben. Das dauert echt, ich glaube, eine Stunde gekostet, wenn es reicht. Man denkt immer, so eine Animation im PowerPoint, ich habe sie im Kopf, das mache ich so und so, ach, das geht schnell. Und dann, oh Gott, das brauche ich schon so lange, aber dann brechen sie es auch nicht ab, weil sie schon so viel Zeit investiert haben. Also gehen sie den bitteren Weg bis zum Ende und fragen sich, dann fahren sie am Abend nach Hause und denken sie, Mensch, heute habe ich eine ganze Animation gemacht, klasse. Finde ich unheimlich befriedigt. Aber naja, aber okay, ich zeige es dir für Jahr, ne? Das ist doch dann auch was. Okay, dann ist er da hier drin. Ne? So, okay, ja. 3 Vorteile, ich kann den langsamen Speicherzugriff natürlich beschleunigen und ich muss das nicht nur auf Schleifen beziehen, sondern ich kann eben auch bei if then und if then else Anweisungen gleich den kompletten then und den kompletten else Teil in diesen schnellen Puffer damit einbauen. Ja. Vorteilhaft für Schleifen, nach der ersten Iteration sind alle Instruktionen im Puffer. Ja, der Funktion ist ähnlich wie in Cache, der Unterschied ist allerdings nur aufeinanderfolgende Schleifenbefehle werden gespeichert und der Cache speichert generell Hauptspeicherblöcke. Was ist damit? Also hier Verzweigungsadresse. Das wäre die Verzweigungsadresse. Und ich greife jetzt die unteren 8 Bit von dieser Verzweigungsadresse ab und greife damit auf diesen Loopbuffer zu. Da könnte ich also 256 Bytes jetzt ablegen und da ist der zu dekodierende Befehl Fallstreffer. Und hier kommt immer Vergleich mit den höchstwertigen Adressen. Bits, ob ich überhaupt die richtige Schleife hier habe. Ne? Okay, gönne ich mir jetzt die Zeit. Jetzt könnte es tatsächlich noch ein bisschen knapp werden, weil ich noch ein bisschen andere Tafelarbeit habe. Und jetzt noch mal spicken kurz. Wenn ich so richtig hinmale. Ja, machen wir es mal ein bisschen schneller. Also ich deute es mal an und ich glaube, das hier war irgendwo mal der Schalter hier fürs Licht. So, also beispielsweise, ich hätte jetzt sowas hier wie, also ich hätte hier an der Stelle, hier unter der Adresse einen Befehl R3. Da wird die 100 reingeladen, dann geht's weiter bei EFF4 und da kommt nach R2 minus 1, das ist das Beispiel, das wir selber ausgedacht, dann geht's hier weiter bei EFF8 und da wird bei R1 die minus 2 reingeladen und dann kommt EFF. C, da wird die 5 bei R4 reingeschrieben und dann hätte ich hier, geht es wieder, um 4 nach oben, ja, da beginnt jetzt L1, also da wäre der Schleifeneintritt und das ist jetzt R1 plus 2, also hier Schleifeneintritt und dann habe ich hier F04, das wäre der nächste Befehl, genau, da erhöhe ich dann, Moment, da fehlt was, das muss nach R1 und hier R2 ist R2 plus 2, die werden also immer um 2 erhöht und dann bei F008, da steht dann Store, R2 nach M3, beispielsweise also im Speicher unter dem Inhalt, der im Register R3 steht. Das ist nicht so ausführlich, das Beispiel, glaube ich. C, okay, jetzt ziehe ich es durch. Und da speichere den Inhalt von R1 und M3 plus 10, also da ist noch so eine Adressierung, indirekte Adressierung mit Displacement drin. Okay, und dann, ja, richtig, dann müssen wir irgendwann nochmal unseren Schleifenzähler, also plus 4, das müsste jetzt 1,0 sein, genau, mir erniedrigen, R4 war, glaube ich, 5, und dann springen wir hier zurück, Jump, falls R4 größer 0, dann springen nach L1, also dahin. Ne? Das wäre also hier, genau. Das heißt, das hier ist die ganze Schleife. Okay. Und wie wäre jetzt der zugehörige Inhalt des Loop-Puffers? Schleifenpuffer? Ah, jetzt schreibe ich es eigentlich gut. Natürlich geschickt so gemacht, ne, dass ich doch bei 0,0 hier das Ganze hier abgreife. Dann habe ich hier, also wenn ich jetzt wirklich bloß die untersten 4 Bit nehme, ne, also die untersten 2 Byte, dann steht da kommt ein Pack hin und da kommt der Befehl hin, da kommt dann hin R1 nach, ne, R1 ist R1 plus 2. Ja. Und dann bei 0,4, da kommt dann eben R2 plus R2 nach R2 und so weiter. Ne? Den Rest spare ich mir jetzt. Und das Letzte ist natürlich dann der Jump-Befehl. Der steht dann bei 14, da steht dann der Jump-Befehl, Punkt, Punkt, Punkt. Und die anderen sind alle leer. Die anderen 256 Einträge, die sind alle leer. Und was steht beim Tag? Beim Tag steht eben 11.0. Warum? Weil das Ganze hier mit F0 beginnt. Da und schon, so würde der Loop-Puffer eben aussehen. Okay, und dazu der Cache, mal das als Vergleich, würde das dann beim Cache eben aussehen, Inhalt Cache, ja, da hätte ich jetzt zum Beispiel hier eine Cache-Zeile, hier eine Cache-Zeile, ne? Gehen wir hier ganz, also das sind also Cache-Zahlen. Hier ist auch nochmal eine Cache-Zeile. In die Ecke schreiben, dann die C's manchmal grässlich. Okay, und hier hätte ich meinen Adressblock, mein Arbeitsspeicher. So. Und da landet zum Beispiel der Block hier und der Block landet hier. Das heißt, aufeinanderfolgende Einträge sind hier nicht aufeinanderfolgende Arbeitsspeichereinträge. Im Loop-Buffer aber durchaus. Im Loop-Buffer sind es dann wirklich Befehle, die alle hintereinander stehen in dieser Schleife. Das wäre der Unterschied, ne? Hier nicht. Zwingend. Oh Gott. Ja, muss ich mal so schreiben, weil sonst können wir das nicht mehr lesen. Fortlaufend über Cache-Zahlen hinweg. Also das kann man wahrscheinlich nicht mehr lesen. Ne? Das Wörtchen heißt für alle hinweg. Also hinweg gespeichert. Ja? Okay, das ist so, damit Sie dieses Bildchen da vielleicht besser verstehen, wie es so gemeint ist. Alles wäre der Unterschied jetzt zum klassischen Cash. So, jetzt muss ich aber doch mal den Gas geben. Okay. Ja. Gut, das ist also die Funktion von diesem Brennschluckbuffer. Ja, jetzt kommen wir also mal zu dieser Geschichte mit den statischen Maßnahmen. Ein oder mehr Bits fungieren als Taken or Not Taken Switch. Also Verbesserung gegenüber statischen Maßnahmen, wir kommen jetzt zum dynamischen, Sprung vorhersagen, durch Aufzeichnung der Vorgeschichte. Das heißt also, wir schauen uns an, ob so ein Befehl, was hat er denn in der Vergangenheit so ein Sprungbefehl erlitten? Haben wir uns dort für springen oder nicht springen entschieden? Und je nachdem, daran orientieren wir unsere Strategie. Ja. So, wir nehmen jetzt also diesen Sprungvorhersagebuffer, den Branch Prediction Buffer. Tabelle, ist auch wieder eine Tabelle. Zu jedem Sprungvorhersagepuffer, in dieser Tabelle, wird zu jedem Verzweigungsbefehl zugehörige Aufzeichnungsbits abgespeichert. Diese Tabelle, die ist implementiert im Pipeline-Abschnitt der Befehlsholphase. Ja, macht Sinn, weil in der Befehlsholphase greift er dann auf diese Tabelle zu und entscheidet dann gleich bei der Dekodierphase, ob er springen soll oder nicht. Weil wir wollen ja nicht warten, bis der Befehl ausgeführt wurde, die Bedingung. Ja, wir wollen ja spätestens nach einem Befehlsholphasen entscheiden, ja, ob der nächste Befehl Sprungzieladresse ist oder der nächste sequentielle Befehl im normal definiert durch den normalen Ablauf. Gut, also ein Teil der Adresse des Verzweigungsbefehls wird zur Adressierung der Tabelle benutzt. So ähnlich wie hier. Ne? Ja, da greifen wir die unteren 4 Bit ab und greifen auf diese Tabelle zu. Und jetzt in dieser Tabelle diese Sprung, wie heißt jetzt auf Deutsch? Sprungvorhersagepuffer. Der Branch Prediction Buffer, da stehen dann, steht ein Bit drin zum Beispiel, was dann sagt, bei 1 springe und bei 0 springe nicht. Okay, so schaut es hier aus. Adresse, Verzweigungsbefehl, ein Teil greifen wir ab, greifen da drauf zu und da steht also entweder 0 oder 1 drin. Und je nachdem interpretieren wir die 0 oder 1 wie springe oder springe nicht. Und natürlich werden diese Einträge, sind nicht statisch, sondern die werden dynamisch verändert aufgrund der Vorgeschichte. Ja. Macht es Sinn? Ja, das macht Sinn, nämlich bei diesen Schleifen. Ein Bit gibt Aufschluss über die zuletzt vorgenommene Verzweigung. Im Fehlerfall wird das Bit einfach invertiert. Das heißt, wenn wir falsch gelegen sind mit unserer Vorhersage, dann ändern wir die Strategie. Das heißt, wenn wir vorher gesagt haben, springe, und wir liegen falsch, dann ändern wir die Strategie auf nicht springen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal dahin kommen, werden wir nicht springen. Und umgekehrt. Wenn wir also entschieden haben, nicht springen, das war falsch, ändern wir die Strategie auf springen. Das nächste Mal, wenn wir dahin kommen, springen wir, weil vorher haben wir uns falsch entschieden. Na, macht das Sinn? Ja, bei Schleifen macht man nur zweimal einen Fehler. Nämlich beim Schleifeneintritt und beim Schleifenaustritt. Das zeige ich mal hier an so einem Beispiel. Oh, kann man das da lesen? Jump not. Also hier werden diese vier verschiedenen Befehle jeweils immer mit 4 Abstand in der Adresse. R1 wird zu Beginn gleich auf 0 gesetzt, dann machen wir hier so ein X-Oder und dann kommen da irgendwelche Befehle, die sind jetzt eigentlich irrelevant für das, was ich Ihnen zeigen will. Entscheidend ist es hier an der Stelle 56. R1 wird natürlich fleißig inkrementiert, ne? Am Anfang war es 0, dann wird es inkrementiert. Das heißt, also, wir werden viermal da durchlaufen. Dann gilt nicht mehr, dass R1 kleiner 4 ist und dann gehen wir nicht mehr zurück zur 40, sondern laufen hier weiter. Okay, das heißt, für den Befehl an der Adresse 56, da steht also ein bedingter Sprungbefehl. Da wird es also in unserer Tabelle, jetzt nicht ein Loopbuffer, aber ich schaue im Prinzip genauso aus, wird es unter der Adresse 56 ein Bit geben. Und dieses Bit wäre jetzt zum Beispiel 0. Und 0 heißt Jump Not. Okay, also 40, 4, mir kommt zu 40, mir kommt zu 44, zu 48, zu 52. Befehlszähler 56. Mit der 56 greift er hier drauf zu, weil er stellt fest, ey, das ist ein Sprungbefehl, was muss ich machen? Greift er da drauf zu und da steht drin Jump Not. Leider ist es falsch, weil wir hätten springen müssen. R1 hat noch den Wert 1. Was tun? Wir ändern die Strategie. To jump not, sagen wir jump. Okay. Ich sage jetzt nicht, was passiert. Befehle, falsche Befehle raus aus der Pipeline und so weiter. Das ist erstmal schmerzhaft. Ne? Das sei jetzt aber an der Stelle mal nicht betrachtet. Okay, dann kommen wir das nächste Mal hin. R1 wurde inkrementiert, hat jetzt den Wert 2. Passt. Dann kommen wir wieder hin. 3. Passt. Jetzt kommen wir wieder hin. 4. Oh, jetzt heißt die Strategie Jump. Wir hätten aber springen müssen, weil R1 ist 4. Also müssen wir das Ganze auf Jump Not ändern. Wie viele Fehler haben wir gemacht? 2, ne? Sie stimmen mir alle zu. Beim Einstieg und beim Ausstieg aus der Schleife. Und wenn wir da 10.000 Mal durchlaufen, ist das natürlich nicht schlecht. Dann haben wir 9.998 Mal das Richtige vorhergesagt und zweimal waren wir falsch. Gar nicht so schlecht. Also so eine simple Strategie, und das ist der Grund, weshalb die tatsächlich solche hohen Trefferquoten bei der Sprungvorhersage haben. Ne? Okay, na gut, das ist die Einbit-Vorhersage. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man verschachtelte Schleifen hat, kann man das sogar noch ein bisschen verbessern. Und zwar mit einer 2-Bit-Aufzeichnungsbreite. Und zwar, das kann man jetzt so schön als Automat darstellen, eine 2-Bit-Aufzeichnungsbreite. Und ja, da gebe ich jetzt den Befehl, sozusagen nochmal eine zweite Chance. Das heißt also, ich habe jetzt sozusagen Verzweigung wählen oder starke Verzweigung und schwache Verzweigung ist jetzt hier nicht angezeigt. Kann ich vielleicht mal machen, wird in der Literatur häufig gemacht. Also ich habe 2 Zustände für Verzweigung wählen und 2 Zustände für Verzweigung nicht wählen. Wobei der eine ist sozusagen ein starker und der andere ist ein schwacher. Aber was heißt das mit den starken und schwachen? Das heißt einfach, wenn ich bin im Zustand Verzweigungswählen. Hier. Wenn ich verzweigt habe, dann passt ja alles. Dann bleibe ich natürlich in dem Zustand. Falls ich falsch vorhergesagt habe, nicht verzweigt, also ich habe gesagt Verzweigung wählen, es ist aber nicht verzweigt worden, gehe ich in diesen Zustand. Und das ist jetzt das schwache Verzweigung wählen. Das heißt, ich ändere die Strategie nicht. Das nächste Mal würde ich immer noch Verzweigung wählen, sondern ich ändere die Strategie erst, also wenn ich danach wieder verzweigt, also einmal nicht verzweigt und einmal verzweigt, gehe ich wieder in den starken Zustand. Erst bei nicht verzweigen, ja? Das heißt also, wenn ich 2-mal falsch vorhergesagt habe, hier habe ich falsch vorhergesagt, weil ich habe nicht verzweigt, dann habe ich die Strategie noch nicht geändert, jetzt habe ich sie wieder falsch vorhergesagt, dann ändere ich die Strategie. In Verzweigung nicht wählen. Und da bleibe ich, solange der tatsächliche Zustand nicht verzweigen heißt, oder ein Ergebnis, das ergibt, und bei einmal verzweigen ändere ich die Strategie nicht. Erst wenn ich 2-mal daneben gelegen bin, gehe ich wieder in den starken Zustand. Okay? Also 2-mal muss ich falsch liegen, erst hintereinander, dann ändere ich die Strategie. Bringt das? Mhm. Ja, das schauen wir uns mal an. Und zwar für ein Beispiel. Angenommen, ich hätte jetzt 2 Schleifen. Eine äußere Schleife. Outer nenne ich die mal. Und da laufe ich von 1 bis 10. Dann mache ich da irgendwas, Anweisung 1, Anweisung 2, was ist egal. Kann ich euch lassen. Und dann kommt eine innere Schleife. Die laufe ich jetzt auch 10-mal durch. Dann mache ich auch irgendwas, Anweisung 3, Anweisung 4 und dann End und dann geht es wieder zurück hier nach oben. Okay. So, jetzt überlegen wir uns mal, wie viel Fehler wir denn da machen. Für die innere Schleife. Bin der 2-Bit-Vorhersage. Okay. Sagen wir, Outer gleich 1. Ich komme da das erste Mal also hin. Woche. Ja. Strategie wäre, spring raus. Wir gehen vom Worst Case aus. Spring raus, voreingestellt. Mhm. Komm ans Schleifenende. Sage, spring raus. Ist aber falsch. War inner. Muss erst noch 10 Mal durchlaufen werden. Ne? Klar. Falsch, ne? Ändere ich die Strategie bei der 2-Bit-Vorhersage? Nein, ich ändere sie nicht. Also ich komme das nächste Mal hin. Inner gleich 1, 2. Mach wieder einen Fehler. Jetzt ändere ich die Strategie. Spring zurück. Spring zurück. Okay. Jetzt ist inner. Laufe ich jetzt von 3 bis 9. Passt jedes Mal. Ne? Passt jedes Mal. Mach keinen Fehler. Okay. Jetzt sei inner. Machen wir einen Haken hier. Hier zweimal falsch. Zweimal falsch. So, jetzt wird inner 10. Welche Strategie ist eingestellt? Spring zurück. Ah, um 11 gleich 10. Nein. Genau, ich erhöhe den ganzen hier nochmal, also ich erhöhe es um 10 und inner ist gleich 11. Dann machen wir kleiner 10, einfacher. Okay, inner wird 10 und wir müssen zurückspringen. Wir müssen rausgehen. Er sagt aber, springe zurück. Also falsch. Falsch. Der dritte Fehler, den wir machen. Ja. Zweimal beim Eintritt, weil wir erst beim zweiten Mal, nachdem wir falsch gelegen sind, die Strategie ändern. Und dann einmal beim Austritt. Weil die Strategie heißt jetzt immer, spring zurück. Spring an Schleifenanfang. Aber irgendwann müssen wir aus der Schleife mal raus. Also machen wir wieder einen Fehler, machen wir einen dritten Fehler. Okay. Jetzt wird Outer gleich 2. Okay. Inner ist 1. Welche Strategie ist jetzt eingestellt? Spring zurück. Weil die Strategie hier würde man erst dann ändern, wenn wir zweimal hintereinander falsch liegen. Wir waren aber nur einmal falsch gelegen beim Ausstieg. Das heißt also, die Strategie ist, spring zurück. Wunderbar. Das heißt, wir liegen richtig. Wir liegen richtig, bis wir zu 9 kommen. Dann, wenn inner 10 ist, dann machen wir was falsch. Dann müssen wir die Schleife verlassen, aber wir springen, die Entscheidung war wieder, spring zurück. Das heißt insgesamt nur ein Fehler. Die Strategie ändern wir aber nicht. Wir sagen nach wie vor, spring zurück. Und das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder an die innere Schleife kommen, bei Outer gleich 3 und das dann zählt bis 10, ist immer spring zurück. Richtig. Und wenn inner gleich 10, dann liegen wir falsch. Das heißt in der Summe, wir machen 3 Fehler beim ersten Mal und vom zweiten bis zum 10. Mal machen wir nur einen Fehler. Also 9 mal 1. Das heißt insgesamt, machen wir 12 Fehler. 12 Mal sagen wir falsch vorher. Und wie häufig hätten wir falsch vorher gesagt bei einer 1-Bit-Vorhersage? Wie häufig laufen wir bei der inneren Schleife vorbei? Genau. Also er zeigt es schon an. 10 Mal kommen wir an. Wie viele Fehler, also der Kameramann hat es gesagt, und wie viele Fehler macht man maximal pro Schleifendurchlauf? 2. 10 mal 2. Also hätten wir 20 gemacht. Bei Einbildvorhersage zehn mal 2 gleich 20 Fehler. Immerhin, von 20% auf 12% verbessert.
Ja. Hätte ich mein Branch not taken, wäre es noch weniger?
Ja, aber das wäre natürlich dann der statische. Da habe ich wieder woanders ein Problem. Ja, okay, da hätten Sie nur 10. Das stimmt. Wie ist das, wenn ich jetzt 1000 Mal durchlaufe? Ja, dann kriege ich 1000 Fehler. Also wenn die äußere Schleife natürlich 1000 wäre, dann schaue ich bei Branch Not Taken wieder schlechter aus wie mit der. Weil das ist unabhängig von der Anzahl der äußeren Schleifen, mache ich maximal immer 3 plus Anzahl Schleifen minus 1 mal ein Fehler. Okay. Branch Not Taken. Ja, das stimmt, weil da mache ich immer genau die Anzahl minus Fehler minus 1, genau, ja. Das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, da müsste ich dann halt, dann wäre es eine statische Strategie, wo ich bei anderen Dingen dann wieder in Probleme laufe. Ja, genau, genau, genau. Das heißt, er muss unterscheiden, und das sind dann die sogenannten adaptiven Sprungvorhersagen, die die Beziehungen zwischen den einzelnen Sprungbefehlen untereinander noch berücksichtigen und dann sagen, wer ist äußere und wer ist innere Schleife. Für die äußere Schleife wäre das jetzt eigentlich eine schlechte Strategie. Da bin ich mit der Einbildvorhersage für euch besser. Okay, also wie gesagt, bei den adaptiven Sprungvorhersagen ist das Ganze dann noch ein bisschen komplexer. Da habe ich einen Artikel reingelegt, weil wenn Zeit in den Übungen ist, können wir den behandeln. In der Vorlesung will ich es jetzt nicht mehr machen. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Eigentlich wollte ich mit dem Kapitel komplett durchkommen. Okay, gut. Was sind die Nachteile des Sprungvorhersagepuffers? Jetzt kommen diese Optimierungen, die kann ich eigentlich schneller machen. Entscheidend ist, dass Sie das hier verstanden haben mit dieser Sprungvorhersage. Die Verzweigungsadresse ist nicht sofort verfügbar, falls eine Verzweigung entschieden wird. Daher Erweiterung zum Sprungzielpuffer. Das heißt, das ist ein assoziativer Zugriff, der speichert die letzten N-Sprungbefehle. Und als zusätzliche Information zum Verzweigungsziel gibt es noch die Verzweigungsadresse. Noch effizienter, aber halt aufwendiger, wenn gleich der Befehl am Verzweigungsziel gespeichert wird. Ne? Damit vermeide ich zusätzliche Zyklen beim Zugriff auf den Befehlscache im Falle einer Verzweigung, weil ich dann gleich den Befehl, den ich ausführen muss, in die Dekodierphase einschmuggeln kann. Ja. Okay, also schauen wir uns das mal hier an. Adresse, Verzweigungsbefehl, Sprungzieladresse und hier die Vorhersagebits. Mit dem Adresspräfix greifen wir da drauf zu. Dann ist entweder, ist die nächste sequentielle Adresse die richtige, mit der wir auf den Speicher gehen oder auf den Cache dann erstmal. Oder aber sie kommt eben hier raus aus dieser Tabelle und die Zustandsbits sagen uns, ob der Pfahl hier gewählt soll, gewählt werden soll, im Sinne, ja, bei der Entscheidung springe oder eben springe nicht, dann kommt die nächste sequentielle Adresse zum Zug. Okay, dann haben wir hier die Verzweigungsfehlerbehandlung. Die kommt, das ist das Ergebnis aus der Befehlsausführung bei bedingten Sprüngen, die uns dann eben sagt, ein Fleck ist null geworden oder nicht, das heißt, wir müssen springen oder nicht. Und da wird dann eventuell ein neuer Eintrag hinzugefügt, wenn ein neuer Verzweigungsbefehl aufgetaucht ist mit seiner Strategie. Und eventuell werden eben auch die Zustände aktualisiert. Das heißt also, wenn der Sprungbefehl immer noch aktuell ist, ja, wenn er noch nicht verdrängt wurde und wir die Strategie ändern müssen. Okay, soweit verständlich, wie dieses Bildchen da zu interpretieren ist. Okay, dann kommen wir noch zu einem verzögerten Sprung. Auswertung oder Bedingung des Sprungbefehls vorziehen. Das ist eine Strategie, die wurde zeitlang, war die recht populär, wurde allerdings kaum noch gemacht, wegen des Aufwands oder wegen des geringen Effekts, den es dann erzielt hat. Ich frage mich warum, aber so ist zu lesen. Ein Sprung kann dann später, entweder ohne Pipeline zu stoppen, ausgeführt werden. Ein einfaches Beispiel hier. Ich hätte jetzt hier diese Befehlsfolge, drei logische Befehle und hier diesen Sprungbefehl. Der wieder sagt, go to 40 zurück. So, das Schicke ist jetzt, die Bedingung hier hängt nicht ab von den drei Befehlen da vorne weg. Also der Parameter, der Operand, der hier in die Bedingung mit einfließt, wird hier oben in diesen drei Befehlen nicht benutzt. Und da ist jetzt die Idee, ich ziehe jetzt eben den als erstes, ich schicke den als erstes in die Pipeline, ich ziehe den sozusagen vor, schicke dann in die Pipeline die anderen drei Befehle, weil die kann ich alle ausführen, weil die unabhängig sind von der Sprungbedingung. Und wenn dann die Entscheidung kommt, ich muss springen oder nicht, ist das egal, weil die Befehle hätte ich sowieso ausführen müssen, weil die standen ja eigentlich vorne weg. Das ist so die Idee, dieses Delayed Branch. Ja. Zumeist wird nur ein Zwischenzyklus verwendet. Die Zieladresse kann dann gleich während der Dekodierphase berechnet werden und dadurch spare ich nochmal einen zusätzlichen Takt. Okay. Beispiele für diese unbedingten Sprünge für Display, für Delayed Branch, kann man auch verwenden, hätte ich Ihnen jetzt an der Tafel gezeigt, aber da bräuchte ich, glaube ich, nochmal 5 Minuten. Deswegen vertage ich das Ganze auf die nächste Woche mit den Beispielen. Weitere statische Gegenmaßnahmen, das hatte ich vorneweg schon mal erwähnt, gibt es, falls die zu vergleichenden Register bekannt sind, zusätzliche Berechnungshardware für XOder ja, und NOR und solche Dinge bei den Vergleichsoperationen dann während der Dekodierungsphase. Da spare ich dann nochmal etwas. Der korrekte Zielwert für den Befehlszähler kann dann durch einen zusätzlichen Addierer aus der Konstante im Instruktionswort und dem aktuellen BC, also Befehlszählerwert, im Falle eines Sprungs mit Displacement gleich mit berechnet werden. Und damit ist analog zum unbedingten Sprung nur noch ein Stallschritt erforderlich. Das heißt also die Befehlsholphase, klar, ne? Wenn ich den nächsten Befehl hole und ich muss springen, dann habe ich halt Pech. Der nächste, den habe ich verloren. Aber das kann man verschmerzen im Vergleich dazu, wenn ich 14 Zyklen warten müsste. Okay, das wär's. Damit haben wir die Sprunghazards durch. Als nächste Woche kommen dann die wichtigen Datenhazards. Und dieses Beispiel hier würde ich zu Beginn der nächsten Vorlesung dann noch nachliefern. Bis nächste Woche.